Wir schauen heute miteinander den Bibeltext aus Kolosser 1, Vers 3 bis 6 an. Und bevor wir da anfangen, oder bevor ich gross anfange, darüber zu reden, wollen wir den gerade miteinander lesen. Ihr dürft gerne mitlesen. Kolosser 1, Vers 3 bis 6. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. Genau, das ist unser Bibeltext, den wir heute anschauen. Und wir schauen drei Punkte zum Thema Hoffnung an, die wir aus dem Text auch sehen. Und das erste ist das Bedürfnis nach Hoffnung, also wieso wir alle Hoffnung brauchen. Das zweite ist die Wirkung der Hoffnung, also welchen Effekt sollte unsere Hoffnung auf unser Leben haben. Und das dritte ist der Grund für unsere Hoffnung, also von welcher Hoffnung reden wir überhaupt. So. Also das ist das Bedürfnis nach Hoffnung, die Wirkung von der Hoffnung und der Grund von unserer Hoffnung. Aber wir werden zuerst ein bisschen Kontext schaffen, bevor wir nachher zu dem Bibeltext zurückkommen. Und der erste Punkt wird der längste, da waren wir schon mal vor. Wenn ihr denkt, wir müssen immer noch beim ersten Punkt, die zweite und der dritte sind nicht mehr so lang. Aber wir haben genug zu tun, darum let's go. Das Bedürfnis nach Hoffnung. Jedes Jahr macht die Universität St. Gallen das Hoffnungsbarometer. Wer von euch kennt das? Genau, auch schon gesehen vielleicht. Und dort befragen sie Leute aus verschiedenen Ländern, wir schauen heute ein bisschen die Schweiz an, wie sie so auf die nächsten Jahre schauen. Wie viel Hoffnung haben sie, wie optimistisch oder pessimistisch sind sie, was sind ihre Bedenken und auf was bauen sie ihre Hoffnung eigentlich genau. Bevor ich aber verrate, wie sie so zu dem stehen, möchte ich kurz schauen, ob ihr so wie Herr und Frau Schweizer tickt. Und darum stelle ich euch ein paar Fragen. Ihr müsst es nicht überdenken, ihr müsst es einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Wir gehen zuerst mal nur auf die Schweiz. Wer geht davon aus, dass die Lebensumstände in der Schweiz in den nächsten Jahren besser werden? Hand hoch. Gut. Dann wer geht davon aus, dass sie eher schlechter werden? Hand hoch. Gut, jetzt machen wir es mal global. Wer geht davon aus, dass es global eher besser laufen wird in den nächsten Jahren? Hand auf. Eineinhalb mutige Leute. Und wer geht Fuß ist eher andersrum? Gut, dann haben wir noch etwa sieben Nasen, die sich nicht entscheiden können. Das ist doch tipptopp. Ihr seid sehr ähnlich wie Herr und Frau Schweizer, die befragt worden sind. Und zwar sieht es so aus. Ihr seht, das ist nach der Landessprache sortiert. Romanisch, Sirene, Enusé, ist nicht drauf. Hat wahrscheinlich zu wenig Umfragedaten gegeben. Deutschschweizer sind am wenigsten pessimistisch, wenn man so will. Aber ihr seht eigentlich in der ganzen Schweiz, außer bei den Romanisch Sprechenden, die sind sicher sehr optimistisch, ist eigentlich mehr als die Hälfte geht davon aus, dass es sicher schlechter wird als heute. So, jetzt eine spannende Frage wäre natürlich, was macht das mit einem Land, wenn die Leute, die drinnen wohnen, immer weniger Zuversicht haben, was die Hoffnung angeht? Das kann ich nicht beantworten, das probiere ich heute auch nicht in der Predigt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein schlechtes Zeichen ist, wenn die Hoffnung in einem Land immer weniger wird. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, warum? Warum ist denn Hoffnung so wichtig, dass wir uns da einig sind? Also ich gehe einfach davon aus, dass wir uns einig sind, ein paar haben genickt. Aber grundsätzlich sagt man ja, wenn die Hoffnung weg ist, ist das eher schlecht. Warum ist das so? Ich werde jetzt mal ein kurzes Beispiel illustrieren. Das ist von Tim Keller, Quellenangabe. Also, stellen Sie sich vor, ihr habt zwei Leute, wo die exakt gleiche Aufgabe im exakt identischen Raum erfüllen müssen. Und das sind Aufgaben, also sie müssen irgendwie Akten sortieren und sie müssen sich mit Zahlen umeinanderschlagen und mit Rechnungen und so weiter. Das ist meine absolute Horrorvorstellung. Wenn ihr das gerne macht, dann stellt euch vor, ihr müsst Gitarre lernen oder so, wenn ihr das nicht gerne macht. Und in dem Raum drin ist es heiß und es ist stickig und es stinkt und ihr müsst es auch für die nächsten Jahre machen. Gibt keine Option eigentlich. So, jetzt schicken wir die in jeweils ihren Raum. Und dann gehen wir, beim einen gehen wir noch kurz rein, bevor er anfängt, und sagen, nur dass du es weißt, du kriegst 500 Franken pro Monat für das. Und los! dann gehen wir zum anderen rein und sagen, hey, nur, dass du es weißt, du kriegst 25'000 Franken pro Monat. Und los. Kleine Klammerbemerkung, es geht mir in diesem Beispiel nicht darum, um irgendetwas über Geld, Arbeit oder Lohn auszusagen. Es geht um das Thema Hoffnung, es geht darum, um das zu illustrieren. So, nach ein paar Tagen treffen die zwei sich im Pausenraum, weil so gütig sind wir. Sie kriegen so alle 4 Tage kriegen sie eine Viertelstunde Pause. Und dann reden sie miteinander. Und der nur 500 Franken kriegt, der sagt zum anderen, hey, ich habe die Nase so voll, wirklich, ich habe 4 Tage hier geschafft. Es ist, ich komme nicht vorwärts, die Berge werden einfach nicht kleiner. Ich habe mich schon 17 Mal ein Papier geschnitten und alles stinkt. Schieß mich an. Was wird der andere sagen? Der andere wird sagen, ja, komm jetzt, also so schlimm ist es ja wirklich nicht. Es ist vielleicht nicht, gerade du kannst nicht all deine Fähigkeiten und so weiter voll einsetzen, aber also ich finde, du übertreibst völlig, oder? Eben, es geht nicht um das Geld in dem Beispiel. Weil wir sollen uns ja nicht einfach nur für alles kaufen lassen. Aber was ist der Unterschied? Sie haben die gleiche Voraussetzung eigentlich, aber sie erwarten in der Zukunft etwas anderes. Also wir sehen eigentlich die Hoffnung, die hat einen Einfluss darauf, wie wir im Hier und Jetzt leben. Und sie kann uns Resilienz geben, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Und von dieser Hoffnung redet eben auch der Paulus in dem Bibeltext, den wir anschauen. Und zwar im Vers 5 lesen wir, dass er über die Hoffnung redet, die für euch bereit liegt im Himmel. Und was ich gerne mache, wenn ich zum Beispiel eine Predigt vorbereite oder sonst irgendetwas höre, dann stelle ich mir einmal die Frage, wenn ich jetzt nicht gläubig wäre, gar nicht. Was würde ich denn denken, wenn ich so etwas lese? Und ich glaube, ein fairer Einwand, weil unsere Freunde, die nicht glauben, die sind ja nicht dumm. Die überlegen sich ja auch gute Sachen und haben ja ihre Gedanken. Und ich finde, ein fairer Punkt, wo man sagen könnte, ist so, ja, das ist jetzt wieder so ein Trost, wo man den Gläubigen gibt. So, sie werden dann irgendwann einmal, wird alles kuschelig warm und alles wird wieder gut sein, aber es ändert ja jetzt in dem Moment auch nichts. Und das ist eigentlich etwas, was Karl Marx auch gesagt hat. Ich weiß nicht, wer von euch kennt, so der Vater vom Kommunismus. Und er hat gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Weil er hat gesagt, Religionen erzählen eigentlich Arbeiter und den Armen, denen erzählen sie einfach irgendwelche Lügen, um sich ein bisschen besänftigen, dass sie nicht rebellierend. Also sie sagen da eigentlich, ja, das stimmt, du bist jetzt ein Armer und du hast fast nichts zum Überleben und deine 7 Kinder, die verhungern fast. Und die da leben im Saus und Braus. Aber das ist nicht so schlimm. Ist jetzt halt auf dieser Erde so, aber im Himmel wird es dann quasi gut sein. Darum tun jetzt nicht rebellieren. Das ist so ein bisschen seine Vorstellung. Er hat sich ein bisschen gescheiter ausgedrückt als ich. Aber im Großen und Ganzen ist es um das gegangen. Und der David Gooding und der John Lennox, die haben vom David auch schon gehört, die haben ein Buch geschrieben, das genau den Titel hat: Opium für das Volk. Und der David Gooding schreibt zu dem Vorwurf, dass da. Er sagt, es stimmt tatsächlich, dass Religionen in manchen Jahrhunderten und in manchen Ländern wie ein Beruhigungsmittel wirkte. Also wie gesagt, es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, die Leute überlegen sich ja etwas. Es stimmt ja doch auch, dass im 20. Jahrhundert humanistische Philosophien von rechts und von links wie starke Aufputschmittel wirkten. Und er erklärt nachher, dass das Versprechen von einer gerechten Welt, wo durchaus auch von nicht-religiösen Gruppen kommen kann, zum Beispiel im Kommunismus, dass das für extrem viel Leid gesorgt hat eigentlich. Weil die Leute denkt haben, wir setzen das jetzt um und entweder haben sie selber sich in Schwierigkeiten reingebracht oder ganz viele Leute haben müssen leiden oder auch sterben durch den Versuch, eine gerechte Welt auf dieser Erde da herzustellen. Genau. Und darum sagt er nachher nochmal, die Hoffnung der Millionen, die jetzt tot sind, sind durch diese humanistischen Philosophien entstanden. Diese humanistischen Philosophien haben sich somit als Irrwege erwiesen. Jetzt fragen wir euch, okay, wieso ist das wichtig? Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil wir sehen, eine Hoffnung ist nicht eine falsche Hoffnung, nur weil es um etwas Übernatürliches geht. Es kann genauso eine falsche Hoffnung sein, wenn es um ein Versprechen geht, das hier auf dieser Erde passieren sollte. Also nur weil jemand sagt, ja, das ist so ein billiger Trost oder so. Es kann genauso ein billiger Trost sein, wenn man seinen Leuten auf der Erde da verspricht, dass es dann auf einmal besser werden wird. Und darum einfach, dass wir uns im Kopf klar sind, so, es könnte ein Event kommen gegen so einen Bibeltext. Wie könnten wir denn auf das reagieren? Ich finde das wichtig, weil wir alle kennen wahrscheinlich mehr Leute, die nicht glauben, als Leute, die glauben. Und ich finde, die dürfen auch ihre Fragen stellen. Genau. Die Frage ist also, um das ein bisschen abrunden, ist also nicht, ist unsere Hoffnung irgendetwas Himmlisches oder ist es auf dieser Erde, sondern es ist vor allem verhebt die Hoffnung. Ist sie wahr? Weil wir haben ja vorher gesehen, wenn wir euch fragen, wenn man die Schweiz befragt oder man sieht es auch, wenn man die Tagesschau schaut, Zukunftsperspektiven, die sind nicht unbedingt rosig. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal Tagesschau geschaut hat und nachher so richtig aufgebaut zurückgekommen ist und denkt, moll, morgen pflanze ich einen Baum. Und jetzt mit diesen schwierigen Zukunftsperspektiven können wir verschiedene Arten und Weisen wählen, wie wir mit dem umgehen. Und die eine, das ist die Option vom Verzweifeln. Und ich glaube, die ist recht verbreitet. Das geht nicht darum, dass die Leute irgendwie schwach wären oder so, aber ich glaube, unsere Gesellschaft leidet sehr unter dem. Wir verzweifeln, wenn wir so viele Probleme sehen, dass wir keinen Ausweg mehr sehen. Die Berner Fachhochschule, das habe ich, wo ich das recherchiert habe, gefunden, sie haben eine Studie herausgebracht und haben gesagt, die Schweiz leidet an einer mentalen Gesundheitskrise. Es sind so viele Leute mental nicht gesund. Und ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist, dass man keinen Ausweg mehr sieht und darum verzweifelt, aber ich denke, es spielt sehr, sehr fest mit rein. Dann gibt es Alternativen zum Verzweifeln und das ist Verdrängen. Und ich glaube, wenn man nicht verzweifeln will, dann wählt man einmal den Weg. Und Tanja Nüsch von SRF, sie hat einen sehr ehrlichen Artikel geschrieben. Also das ist nicht der ganze Artikel, sie ist schon ein bisschen, sie hat mehr geschrieben. Aber da lesen wir, Hoffnung ist ein grosses Wort. Ich nehme es selten in den Mund und nehme die Hoffnung meist nur im Kleinen wahr. Jetzt gehen wir aber zum Gelben. Das große Ganze blende ich meist aus. Scheuklappen aufsetzen. Mein wohl unmoralisches Motto in meinem Mikrokosmos, wenn es um die Weltlage geht. Zu schwer, zu deprimierend alles. Und ich glaube, mit dem kann man sich durchaus identifizieren, mit dieser Gefühlslage, dass man denkt, hey, das alles kannst du ja nicht. Das musst du ja ignorieren, irgendwie. Und ich finde, sie ist wenigstens ehrlich. Ich glaube, viele fühlen sich irgendwie so oder machen das vielleicht auch unbewusst und sie hat das so benennen. Und ich glaube, Verdrängen passiert eben dann, wenn wir denken, sonst bleibt nur noch verzweifeln. Andere Option gibt es gar nicht. Und dann gibt es aber auch noch eine dritte Version. Und zwar, das ist vielleicht für die, die denken, ja, die verzweifeln oder verdrängen, das sind so die weichen Leute vom 21. Jahrhundert. So Gen Z und die. No offense. Eigentlich müssten wir uns einfach ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen aufrappeln und dann kriegen wir das schon her. Wir finden schon irgendwelche Lösungen. Und das ist Versuchen. Ich denke, wir probieren das jetzt einfach noch ein bisschen mehr. Und das Spannende ist, dass das am Anfang des 20. Jahrhunderts ist das die grosse Erwartung war. Das ist im modernen Denken ist man davon ausgegangen, kurz zusammengefasst, wenn wir uns anstrengen, wenn wir neue Technologien entwickeln, wenn wir Verträge und Abkommen und so miteinander eingehen, dann schaffen wir es als Menschheit nicht nur, um technologische Schwierigkeiten zu überwinden, sondern auch, um ein gutes Zusammenleben miteinander generieren. Und nachher ist das 20. Jahrhundert das blutigste Jahrhundert aller Zeiten geworden. Es hat zwei Weltkriege gegeben, es sind Millionen von Leuten gestorben, es hat furchtbare Sachen gegeben in dem kommunistischen Regime, in der Sowjetunion, in China unter dem Mao und so weiter. Also auch im kapitalistischen Regime. Es geht mir da überhaupt nicht um Wirtschaft oder so, aber es ist einfach ein sehr, sehr blutiges Jahrhundert geworden. Und das Problem bei diesem Ansatz ist, dann ist deine ganze Hoffnung liegt auf dem Mensch. Aber sehr oft ist es eigentlich genau der Mensch, der das Problem in erster Linie verursacht hat. Und dann irgendwie wird das ein bisschen schwierig. Und man sieht, dass das Spuren hinterlassen hat. Im Hoffnungsbarometer sieht man, dass die Schweizer gehen nicht mehr davon aus, dass es den Mensch auf die Reihe kriegt. Dass Technologien allein nicht mehr helfen. Spannend ist, viele sagen, zum Beispiel im Klimawandel, sagen sie, ja, ich wäre schon bereit, um etwas zu ändern, wenn es alle anderen machen. Aber alle anderen machen es ja nicht. Das ist so ein bisschen, genau, am Rande. Und irgendwie merken wir doch aber, so kann das ja wie nicht weitergehen. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass wir der Tatsache wirklich in die Augen schauen können und nicht daran verzweifeln. Irgend so eine Option muss es doch geben. Und das ist mir ganz wichtig, wenn wir über das Thema Hoffnung reden. Mir geht es auch nicht darum, um euch sagen, wir müssen einfach so tun, als ob alles gut wäre, als Christen. Man darf nie sagen, dass einem irgendetwas irgendwie ein bisschen Bauchweh bereitet oder so, weil das wäre alles verdrängen. Aber es muss doch irgendeinen anderen Weg geben und ich glaube, den gibt es und der ist Vertrauen. Und man sieht das am besten, wenn man eine bestimmte Gruppe von Leuten betrachtet. Und dort sieht man es sehr eindrücklich. Und zwar sind das die afroamerikanischen Sklaven im 17. und 19. Jahrhundert, die in den USA waren. Das hat er sicher im Geschichtsunterricht einmal gehabt, den Dreieckshandel. Also man hat in Afrika hat man Leute gefangen genommen, zum Teil haben Europäer Afrikaner gefangen genommen, zum Teil haben andere afrikanische Stämme andere Afrikaner gefangen genommen und die verkauft als Sklaven. Die sind nachher in die USA geschifft worden und dort nochmal verkauft. Und das war wirklich unmenschlich, wie es diesen Leuten dort gegangen ist. Zu dem Autor, den ich jetzt gerade komme, der hat geschrieben, wenn ein Sklave gestorben ist, dann ist das eigentlich einfach nur eine Sache für Buchhaltung gewesen. Ob ein Ochs oder ein Sklave gestorben ist, war eigentlich das Gleiche. Die Aufgaben waren vielleicht ein bisschen anders. Aber sie sind nicht als Menschen angeschaut worden. Und die Leute haben, die meisten haben keinerlei irgendwie Aussicht auf die Besserung der Umstände. Und die meisten haben gar nie eine Besserung der Umstände erlebt. Es war eine sehr kleine Gruppe am Schluss der Sklaverei. Und der Mann hier, der Howard Thurman, der war übrigens der Mentor von Martin Luther King, Fun Fact, der hat ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, die Sklaven, die haben etwas gehabt, das ihnen Hoffnung gegeben hat in diesen Zeiten. Und zwar waren das Spirituals. Spirituals, vielleicht kennen die unter dem Namen Working Songs oder noch wahrscheinlicher unter dem Namen Gospel Songs. Also das waren Lieder, die sie beim Arbeiten gesungen haben und zum Teil haben sie so versteckte Botschaften weitergegeben. Das ist ein anderes spannendes Ding, aber um das geht es nicht. Sie haben vor allem den Himmel besungen und die Güte und Treue von Gott. Dass er sie retten wird aus dem Haus. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel Swing Low, Sweet Chariot, Coming to Carry Me Home. Das singen wir komischerweise an Weihnachten, warum auch immer. Und, oder Roll, Jordan, Roll. Dort geht es darum, dass man quasi, dass der Jordan kommen soll, wo man überschreitet, dass man im verheißenen Land ist. Und sie haben das auf das verheißene Land im Himmel gedeutet und so weiter. Und der Howard Thurman, der schreibt jetzt sehr spannende Sachen dazu. Und er geht zuerst genau auf den Einwand ein, den wir vorher diskutiert haben, mit dem, dass es nur eine billige Ausrede ist. Er schreibt darüber. Immer wieder habe ich viele Menschen, darunter auch Nachkommen dieser Sänger, gehört, die sich abfällig über die Betonung des Jenseitigen als reinen Fluchtmechanismus und schieren Rückzug äußerten. Das Argument lautet, dass eine solche Betonung als eine Art Beruhigungsmittel diente, das zu Fügsamkeit und Unterwerfung führte. Weiterhin wird vorgeworfen, dass es sich hierbei um einen cleveren Trick handelte, mit dem diese Menschen in eine Position manipuliert wurden, die sie noch wehrloser machte, als sie ohne diesen Trick gewesen wären. Also kurz zusammengefasst, das war einfach geschickt von den Sklavenhaltern, dass sie ihnen vom Christentum erzählt haben, weil denen haben die gemacht, was sie haben wollen und haben nicht rebelliert, weil sie denken, irgendwann werden wir gerettet und dann ist alles gut. Aber er zeigt, nur weil etwas logisch tönt, so ein Einwand zum Beispiel, heisst es nicht unbedingt, dass der auch stimmt. Und das sei der nächste Teil, weil er sagt, ein solches Argument muss geprüft werden. Weil das ist einfach mal eine Behauptung, dass es nur ein billiger Ausweg ist. Und nachher sagt er, was es nachweislich für einen Effekt hat auf die Sklaven. Zunächst einmal zeigen die Fakten, dass Religion dazu diente, die Fähigkeit zur Ausdauer und zur Aufnahme von Leiden zu vertiefen. Der Glaube lehrte dieses Volk, sich über ihre Lebensumstände zu erheben, den Tatsachen, die am dramatischsten gegen jede Hoffnung sprechen, direkt ins Gesicht zu sehen und aus diesen Tatsachen eine Hoffnung zu formen, die selbst die grausamste Umgebung nicht zerstören konnte. Ihr Fokus lag nicht auf ihnen selbst, sondern auf einem Gott, der sie in ihrem Leiden begleitete und sie gleichzeitig über ihr Leiden herauswachsen ließ. Also er hat gesagt, man kann schon sagen, dass es einfach nur ein billiger Trick war oder so. Aber was wirklich passiert ist, was man gesehen hat, ist, dass die Leute Umstände trotz haben, das können wir uns nicht mal vorstellen. Und sie haben die Hoffnung nicht einfach nur nicht verloren, sondern sie haben in der Hoffnung einen Halt gefunden, der sie gestärkt hat. Und darum, warum brauchen wir Hoffnung? Weil der Mensch etwas braucht, wo er sich daran festheben kann, wenn alles andere zerfällt. Und jeder Mensch braucht so etwas, egal ob Christ oder nicht Christ. Und jeder Mensch sucht sich auch so etwas. Und was wir bei ihnen gesehen haben, bei den Sklaven, ist, ihre Hoffnung hat wahnsinnig verhebt. Weil alles ist zerfällt um sie, aber ihre Hoffnung, die hat sie durchgetragen. Und jetzt haben wir schon etwas Wichtiges gelernt über die Wirkung der Hoffnung. Das ist jetzt der zweite Punkt, der etwas kürzer wird. Der Paulus, der schreibt den Brief an die Kolosser aus dem Gefängnis. Also, er hat nicht nur Hoffnung, während er im Gefängnis ist, sondern er erwartet sogar von den anderen Christen, dass er sagt, ihr sollt Hoffnung haben. Und das schreibt er alles aus dem Gefängnis raus. Und bei ihm sehen wir das Gleiche wie bei den Sklaven. sie haben eine Resilienz gehabt durch ihre Hoffnung. Aber in unserem Bibeltext sehen wir eben noch etwas anderes, wo die Hoffnung machen sollte, was für eine Wirkung sie auf uns haben kann. Und zwar lesen wir das hier, Vers 3 bis 5 nochmal. Wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Also, warum dankt Paulus? Weil er gehört hat vom Glauben und von der Liebe, die sie haben. Schön. Und was hat das mit Hoffnung zu tun? In Vers 5 steht, dass sie das haben um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Die Elberfelder übersetzt mit einfach wegen der Hoffnung. Und das finde ich etwas Spannendes, dass wir sehen, die Hoffnung, die wir im Himmel haben, die haben bei den Kolossen den Effekt gehabt, dass ihre Glaube und ihre Liebe gewachsen sind. Im Vers 6 steht nachher noch, dass das Evangelium Frucht bringt unter ihnen. Also wir sehen auch da, es sollte uns eigentlich aktiv verändern in unserem Verhalten. Wir sollten, wenn wir an unsere Hoffnung im Himmel denken, nicht einfach gleichgültig bleiben oder gar uns zurückziehen irgendwie, sondern es sollte uns aktiv machen lassen auf dieser Erde. Der C.S. Lewis bringt das wieder mal super auf den Punkt. Er sagt, dass das ständige Ausblicken auf die ewige Welt, so nennt er es, er sagt, das ist eigentlich eine zentrale Aufgabe von uns Christen. Und das ist noch spannend, ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hätte, so, das ist eine Aufgabe, die wir Christen haben, um unseren Blick auf die zukünftige Welt zu haben. Weil oftmals denken wir, und da schließe ich mich mit ein, wenn wir das hören, denken wir so, ja, aber vor allem geht es jetzt noch darum, dass wir noch da sind. Und C.S. Lewis sagt, das ist falsch. Er formuliert das so. Lass mich nicht einschüchtern von den vielen langen Texten auf der PowerPoint. Er sagt, das bedeutet nicht, dass wir die gegenwärtige Welt so lassen sollen, wie sie ist. Wenn man die Weltgeschichte liest, stellt man fest, dass diejenigen Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, genau diejenigen waren, die am meisten an die nächste Welt dachten. Die Apostel selbst, die Bekehrung des Römischen Reiches in Gang setzten, die großen Männer, die das Mittelalter aufbauten, die englischen Evangelikalen, die den Sklavenhandel abschafften, sie alle hinterließen ihre Spuren auf der Erde, gerade weil ihre Gedanken mit dem Himmel beschäftigt waren. Und jetzt also kommt, finde ich super, er sagt, also ich finde es super, ich finde es herausfordernd. Seitdem die Christen weitgehend aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Streben sie nach dem Himmel und sie werden die Erde dazu bekommen. Streben sie nach der Erde und sie werden weder das eine noch das andere bekommen. Weil wir sehen uns doch alle danach, dass wir mehr Wirkung haben als Lieb von Jesus auf dieser Erde. Und wenn das stimmt, was C.S. Lewis so sagt, dann wäre es eine gute Überlegung, um mehr daran zu denken, wie denn die Welt eigentlich ist, wo Gott alles Leid wegnimmt und uns nachher an dem orientieren. In anderen Worten, wenn wir Christen kennen, oder vielleicht Christen sind, ich will niemandem nachtreten, die sich von dieser Welt verabschiedet haben, und einfach denken, dass wir da nichts mehr zu tun haben oder so, dann ist das nicht, weil die Leute zu viel an den Himmel denken, sondern weil sie zu wenig oder falsch über den Himmel nachdenken. Also unser Denken sollte eigentlich nicht sein, ja, im Himmel wird es sicher einmal anders sein. Boah, dann hoffe ich einfach, dass Gott bald wiederkommt und dass das Leid da schnell vorbei ist oder so. Sondern unser Denken sollte sein, wenn es bei Gott anders ist, im Himmel, in der neuen Erde, wie wir es nennen wollen. Wie kann es denn da einfach so sein lassen, wie es ist? Da muss doch etwas gehen. Und eigentlich macht das ja auch Sinn. Niemand von uns denkt, okay, Jesus wird mal alle Ungerechtigkeit beseitigen, dann ist die Ungerechtigkeit da für den Moment ja schon okay. So denken wir ja nicht. Sondern wenn Jesus alle Ungerechtigkeit beseitigen wird, dann werden wir doch jetzt schon so viel wie möglich sehen, dass sein Wille da auf dieser Erde geschieht. Und das macht ja Sinn. Und wir wissen, wir werden das nicht vollkommen sehen, bevor Jesus wiederkommt. Wir werden nicht auf einmal irgendwie einfach das Gottesreich quasi auf dieser Erde herarbeiten können. Das wissen wir. Aber wir beten ja ständig eigentlich unser Vater, dass wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dort, wo wir seinen Willen erkennen, dort wollen wir doch auch, dass der Wille geschieht und unser Bestes dazu beitragen. Und auch da wieder, eines der besten Beispiele, kommt aus der Zeit der Sklaverei. der Typ da, das ist der John Newton. Er hat, wenn ich lange Haare habe und ein Hütchen anlege, dann drückt es meine Haare ähnlich auf der Seite raus. wie er. Der John Newton, er war Sklavenhändler und Kapitän von einem Sklavenschiff. Also er war eigentlich der, der die Sklaven in Afrika aufladen und sie nachher auf Amerika gefahren hat und dort verkauft hat. Und auf diesem Schiff ist es auch sehr übel zu und her gegangen. Und er hat nachher später, hat er sich dann aber bekehrt und ist ein Pastor geworden und hat sehr viele berühmte Hymnen geschrieben. Eine von diesen Hymnen kennen ihr sicher alle. Und zwar ist das Amazing Grace. Und Zina singt jetzt gerade mal die erste Strophe. Ihr dürft einfach zuschauen und den Text da lesen. Weil da sehen wir, der John Newton, er hat erkannt, wem er gehört und was es noch für eine Auswirkung hat, das schauen wir nachher an.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
Also der John Newton hat eigentlich erkennt, dass er kein bisschen besser ist als die Sklaven, dass er selber eigentlich auch ein Sklave ist von der Sünde. Und er hat erkannt, dass die Sklaven genauso wertvoll sind wie er und von Gott geliebt. Und das hat etwas in ihm verändert. Er hat nämlich erkannt, dass die Hoffnung, die er hat, die ist nicht irgendwo auf dieser Erde oder so, sondern das ist eine himmlische Hoffnung. Und die kann er nur haben, wenn er gerettet wird. Und das hat er dort erfahren, dass er gerettet worden ist. Und das hat nachher sein ganzes Leben verändert. Der John Newton ist nachher einer der wichtigsten Spieler quasi geworden gegen die Sklaverei. Und ist sehr ein entscheidender Mann geworden nachher neben William Wilberforce und so weiter, wo nachher die Sklaverei wirklich abgeschafft haben. Das muss man sich mal vorstellen. Die Sklaverei hat es überall gegeben auf der Welt. Und dann kommen ein paar Verrückte auf die Idee, dass man Gottes Ebenbild doch nicht kaufen kann. Das ist schon verrückt. Weil er gewusst hat, was ihn erwartet. Und da kommen wir nachher auch zum Grund unserer Hoffnung. Also wir haben bis jetzt gesehen, dass wir Hoffnung brauchen, dass wir nicht einfach verzweifelnd oder einen billigen Ausweg wählen. Und wir haben auch gesehen, dass uns die Hoffnung nicht passiv machen sollte, die wir haben, sondern im Gegenteil, dass es uns Resilienz geben kann und dass wir aktiv werden sollen. Und im Vers 6, da sehen wir den Grund, wo unsere Hoffnung ist. Paulus 5 und 6, Entschuldigung. Von dieser Hoffnung habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. Als er sagt, die Kolosser haben von dieser Hoffnung gehört, wo ihnen das Evangelium von Jesus Christus erzählt worden ist. Und das Evangelium, die Hoffnung, die bringt jetzt Frucht in ihnen. Also das ist das, was wir gesagt haben. Es verändert etwas. Es hört nicht einfach auf bei einem, sondern das Evangelium verändert einem und geht weiter. Und das Evangelium, das ist das Coole, es ist nicht einfach nur eine Geschichte über irgendjemanden. Das ist es auch. Es ist nicht einfach nur eine Weisheit, das ist es auch. Sondern es ist vor allem eine Person. Und das ist die Person Jesus Christus. Und ich weiss, die wenigsten von euch sind jetzt überrascht, dass sie sagen, der Grund für unsere Hoffnung ist Jesus. Aber wir werden es jetzt die letzten paar Minuten noch nehmen, um ein bisschen überlegen, okay, was bedeutet denn das? Dass er unsere Hoffnung ist und vor allem, wieso sollte diese Hoffnung besser sein als irgendeine andere Hoffnung? Er ist der, der unsere Hoffnung festmacht. Und ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass wir eine himmlische Zukunft haben, wo es wirklich keinen Schmerz mehr gibt und kein Leid und keine Ungerechtigkeit, weil wir in ihm gesehen, dass er den wunderbaren Ort verlassen hat und eben daher gekommen ist, wo er gewusst hat, was ihn erwartet. Schmerz, Leid und Ungerechtigkeit. Aber er hat gewusst, dass er nur so sicherstellen kann, dass wir nicht das erfahren werden. Alles Ungerechte. Also er hat eigentlich das auf sich genommen, was wir verdient haben, damit wir das kriegen, was er verdient hat. Das haben wir schon letztes Mal besprochen, das ist so der Great Exchange, der grosse Tausch am Kreuz, den wir haben können. Und ich möchte nur sagen, du kannst schon sagen, dass du deine Hoffnung auf etwas anderem aufbaust, auf etwas, das vielleicht realistischer oder greifbarer ist oder so. Die Frage ist auch da wieder, verhebt die Hoffnung oder verhebt sie nicht? Wir sagen ja immer so schnell, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sagen denn die Schweizer in dieser Umfrage, auf was sie ihre Hoffnung vor allem bauen, was ihnen am wichtigsten ist, was ihnen am meisten Halt gibt. Und da gehören so Sachen dazu wie persönliche Gesundheit, das ist das Erste, das kennen wir in Davos wahrscheinlich gut, Familie, Freundschaften, eine erfüllende Arbeit und mehr Selbstbestimmung. Aber seht ihr, wie unglaublich zerbrechlich all die verschiedenen Sachen sind? Wir sagen immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber all diese Sachen können enorm schnell sterben. Persönliche Gesundheit. Das braucht nicht so viel. Und nachher bist du nicht mehr persönlich gesund. Dann kannst du dich nicht mehr so bewegen und so leben, wie du vielleicht willst. Oder was ist, wenn in der Familie etwas passiert? Logisch wünschen wir das niemandem. Aber ich befürchte, dass ein paar von euch das schon erlebt haben. Dass jemandem von eurer Familie etwas passiert. Was ist, wenn du sagst, meine Kinder, das ist meine Hoffnung, das gibt mir Halt in dem Sinn. Auch da, es gibt leider wahrscheinlich viele Geschichten, auch da drin, wo die Beziehung zwischen Kind und Eltern nicht mehr so gut ist. Das kann schnell wegbrechen. Deine Frau oder dein Freund oder wer auch immer könnte sich von dir trennen. Und wenn Krieg ausbricht, was nicht mehr ganz unwahrscheinlich ist, wie auch schon, ich will nicht Schwarzmalerei betreiben, aber es ist auch nicht mehr so unrealistisch wie auch schon, dann kann es sein, dass du 3, 4 von diesen Sachen innerhalb von einem Monat verlierst. Oder ich weiß doch auch nicht. Aber seht ihr, das ist alles unglaublich zerbrechlich. Bei unserer Hoffnung hat es 2 Jünger gegeben, die sind nach der Kreuzigung von Jesus sind die auf Emmaus gelaufen. Und dann ist jemand zu ihnen dazugekommen und die haben angefangen mit dieser Person zu reden. Weil er hat gefragt, wieso sie so niedergeschlagen sind. Und nachher sagen sie zu ihm, wir aber hofften, er, Jesus, sei es, der Israel erlösen werde. Das war ihre Hoffnung, dass der Messias wirklich gekommen ist. Und dann ist der Messias, ihre Hoffnung, vor ihren Augen hingerichtet worden und umgebracht worden. Aber sie haben die Hoffnung oder ihr Leid über die Hoffnung, die gestorben ist, haben sie am auferstandenen Jesus erzählt. Sie haben dort in dem Moment, sie haben ihn noch nicht erkannt, aber sie haben dort mit ihrer auferstandenen Hoffnung gelebt. Und darum singen wir immer wieder Jesus Christ, my living hope. Jesus, meine Hoffnung lebt. Das wäre ein gutes Lied gewesen. Das haben wir gar nicht auf der... Aber ich glaube, das ist der grosse Unterschied, nebst anderen Sachen, aber der grosse Unterschied von Jesus als Hoffnung und zu allen anderen Sachen. Weil all das, was alle anderen Hoffnungen schlussendlich pulverisieren lässt, der Tod, ist genau das, was Jesus besiegt hat. Und darum ist die Hoffnung wirklich das Einzige, das verhebt. Es kann richtig schütteln und tun, und vielleicht sind ein paar von in dieser Situation drin, wo es richtig schüttelt und tut. Und wo ihr das Gefühl habt, ich weiß auch nicht, was ich mich noch festheben kann. Aber wenn eure Füße auf dem Fundament Jesus sind, dann wird es schon ein bisschen schütteln. Aber der wird nicht einfach zerbröckeln, sondern der bleibt. Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Weil der Tod selber ihn nicht hat können heben. Er hat quasi seine Souveränität in seinem Kampf gegen den Tod erst richtig unter Beweis gestellt. Und darum, wenn du verzweifelt bist, dann ist es wichtig, dass wir über die Hoffnung nachdenken. Das ist nicht einfach immer nur ein Gefühl, das sich gut anfühlt. Das ist auch, wenn sich im Worship das gut anfühlt, Halleluja, aber es muss mehr sein als ein Gefühl. Es muss nicht unbedingt weniger sein, es kann weniger sein, aber es darf nicht nur das sein. Sondern wir müssen über die Hoffnung nachdenken. Wir müssen uns vor Augen führen, was Jesus für uns tun hat und eben auch, was kommt. Wir wissen, er hat mit seiner Auferstehung hat er es fett unterstrichen, dass unsere Hoffnung nicht einfach aufhört, wenn wir sterben, sondern dass es dann erst richtig anfängt. Und wenn es dir gut geht, dann bitte bist du nicht passiv und denk, ja, jetzt geht es mir gut, warte wieder, bis es mir schlechter geht, dann bete ich wieder, ich will es nicht mehr unterstellen. Aber so denken wir doch zum Teil, oder? Wenn es uns gut geht, dann wissen wir genug Leute, denen geht es nicht so gut. Und überlegen wir uns, wie hat es der Herr eigentlich gedacht? Kann ich dort irgendetwas dazu beitragen? Es geht nicht um Werksgerechtigkeit oder irgendwas wie so etwas, aber Gott hat uns so reich beschenkt und er wird uns noch viel reicher beschenken. dann werden wir uns doch einfach in dem Sinn auf dem ausruhen, was wir jetzt schon haben. Sondern wir werden für unsere Brüder und Schwestern und für unsere noch nicht Brüder und Schwestern, wenn wir da sind. Der John Newton, wieder der von Amazing Grace, ich finde, er hat das so schön zusammengefasst im dritten Vers von Amazing Grace. Und dort heisst das da: Der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort macht meine Hoffnung fest. Er wird mein Schutz und Anteil sein, solange das Leben andauert. Seine Hoffnung hat er festgemacht am Wort Gottes. Das sind seine Versprechen, aber das ist auch das Wort. Das ist auch Christus. In Jesus Christus ist die Hoffnung, die wir haben, uns garantiert. Weil wir nicht irgendwie durch seine eigene Leistung die Hoffnung erarbeiten, sondern weil wir dürfen wissen, dass er das auf sich genommen hat, was wir nicht verdient haben. Wo wir verdient haben und wir das kriegen können, was wir nicht verdient haben. Und das Lied werden wir jetzt singen. Und wenn wir das singen und nachher auch im Lobpreis, dann tun wir uns doch ehrlich einfach fragen, auf was ruht meine Hoffnung wirklich? Was ist das, wo ich das Gefühl habe, wenn es mir schlecht geht oder so, dann muss ich mich an das erinnern und das gibt mir Antrieb zum Weitergehen. Und dann, wenn du merkst, es ist nicht Jesus, und let's be honest, das ist bei vielen von uns der Fall, dann nimm doch gerade den Moment und tu einen Buß vor Gott. Das muss nicht irgendwie ein noch speziellerer Moment sein oder so, sondern wir wollen einfach vor Gott kommen mit unserem ehrlichen Herz und sagen, du siehst, wo ich versagt habe, bitte Heiliger Geist, überführe mich, dort, wo ich meine Hoffnung auf etwas anderes gebaut habe, und verändere du mich, dass ich so mehr so werde wie du. Ich bete noch beten und nachher singen wir das Lied Amazing Grace. Vater, ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist, die nicht einfach vergeht, die auch nicht einfach weggeht, wenn wir uns von dir abwenden, sondern du bist so ein treuer Gott. Und du hast uns so viel versprochen, du gibst in deiner Grosszügigkeit jetzt schon viel, aber wir können uns nicht vorstellen, was dann auf uns zukommen wird. Und Jesus, ich bitte dich, dass du, wie das C.S. Lewis so formuliert hat, dass wir uns auf den Himmel fokussieren und du wirst uns zeigen, was du auf dieser Erde noch durch uns tun willst. Nicht einfach nur durch uns als Individuen, nicht nur durch uns als Heilser mit Davos, sondern als deine Gemeinde hier auf dieser Erde. Und ich bitte dich einfach, dass wir das dürfen erleben, dass wir in Kolosse, dass wir dort dürfen zurückschauen und dürfen merken, hey, das Evangelium bringt Frucht. Es verändert etwas. Vater, bitte macht uns Leute, die hoffnungsvoll sind. Wir wollen nicht die Augen zumachen, wir wollen nicht irgendwie verzweifeln daran, sondern wir wollen den Leuten, die verzweifeln oder verdrängen oder probieren wie verrückt, wenn wir können sagen, dass unsere Hoffnung eine Person ist, die in allen Schwierigkeiten drin uns Trost geben kann. Jesus, wir danken dir. Amen.